Wie denkt ein Immobilieninvestor? Genau darum geht es heute mit meinem Interviewgast Jens Ohnesorg. Jens, du bist Immobilieninvestor für und machst Fix and Flip, sprich, du kaufst Immobilien, renovierst sie und verkaufst sie. Und da hast du sicherlich das ein oder andere Mal selber mit Sachverständigen zu tun. Und genau deshalb habe ich dich hier und heute eingeladen. Freut mich, dass du da bist.
Freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Jens, meine Bitte wäre, stell dir einfach mal ganz kurz vor, dass die Zuschauer und Zuhörer so einen Einblick davon bekommen, wer du bist, was du machst und wie du überhaupt in diesen Immobilienbereich vielleicht reingekommen bist.
Ja, also mein Name ist Jens Ohnesorg. Ich bin 37 Jahre jung, wohne in Karlsruhe und komme ursprünglich aus dem Raum Stuttgart. Und als es mich hier nach Karlsruhe verschlagen hat, war es so, ich hatte damals schon eine Eigentumswohnung gekauft und bewohnt selber auch. Die habe ich im Neubau damals gekauft, im Rohbau. Und ja, da ging es natürlich dann darum, okay, was mache ich jetzt mit der Wohnung, wenn ich hier nach Karlsruhe ziehe? Zum Verkaufen war sie einfach zu schade, weil, wie gesagt, die war zu dem Zeitpunkt 5 Jahre alt. Die war genau so, wie ich sie wollte, mit Fußbodenheizung, bodenebener Dusche und. Und das war mir einfach zu schade. Auch meine ganze Familie wohnt ja noch dort in dem Ort. Und da habe ich gesagt gehabt, okay, verkaufen tue ich die auf gar keinen Fall. Hatte von Immobilien recht wenig Kenntnisse zu diesem Zeitpunkt und habe dann gesagt, komm, ich vermiete die, das wird schon einer finden, wo da einzieht. Und das war eigentlich sozusagen der Beginn in meiner Immobilienwirtschaft. Also so bin ich in die Immobilien reingerutscht. Ich bin ja ursprünglich Kfz-Meister im Nutzfahrzeugsektor und ja, habe dann gemerkt, okay, Immobilien machen Spaß, Immobilien sind gut, du hilfst den Leuten, auch in der Vermietung, sowie auch im Verkauf. Und bin dann so peu à peu ausgestiegen aus meinem eigentlichen Job. Habe dann eine Immobilien GmbH zusammen mit meiner Frau gegründet und sind dann auf Immobilienjagd gegangen, sage ich immer so schön. Wir machen eigentlich, du hast jetzt gesagt, Fix und Flip. Machen wir auch. Das war unser Hauptgeschäft vor dem Zinsanstieg vor ein paar Jahren. Mittlerweile ist das etwas ruhiger geworden, wegen, ja, früher bin ich so reingelaufen in die Immobilien und habe mir überlegt, okay, was kann ich hier rausholen? Was für einen Gewinn kann ich hier erzielen mit dieser Immobilie? Heute laufe ich rein und gucke mir die Immobilie an und sage, okay, wer ist mein Endverbraucher, Eigennutzer? Ist das eine Kapitalanlage? Kriegt mein Endverbraucher, hat der Geld? Kriegt der Geld? Muss der sich Geld von der Bank leihen? Kann ich mir die Immobilie sozusagen an den Fuß binden?
Ja.
Und das ist sozusagen die Wende seit dem Zinsanstieg. Deshalb machen wir allgemein Projektentwicklung, ob das jetzt Fix und Flip ist oder andere Dinge, Baugrundstückparzellierung und natürlich auch Buy and Hold. Buy and Hold machen wir vorwiegend im privaten Sektor, heißt normal Immobilie kaufen und dann vermieten einfach. Und da haben wir alles, also von WG-Vermietung bis normale Vermietung, wer beliebt.
Okay, klingt schon mal echt spannend und dabei für mich auch die Frage, wie sieht denn für dich sozusagen mal ein perfektes Projekt aus? Hast du da zum Beispiel einen Sachverständigen sowieso schon immer mit an der Hand oder sagst du eigentlich, habe ich jetzt so viel Erfahrung schon über die Jahre gesammelt, ich kann das schon selber relativ gut einschätzen, wie so der Zustand vielleicht ist, aber auch eben der Wert, ob das jetzt über Marktwert liegt oder unterbewertet ist. Wie ist da bei dir aktuell so das Vorgehen?
Also am Anfang, wo ich angefangen habe, hätte ich mir gewünscht, ich hätte Gutachter an der Hand. Konnte sie mir aber noch zu dem Zeitpunkt noch nicht leisten, ehrlich gesagt. Mittlerweile, du guckst jeden Tag oder wöchentlich Immobilien an und du läufst da rein. Ich rede mit manchen Maklern gar nicht mehr so viel. Ich laufe durch, ich habe den Blick mittlerweile und dann sagt er, wollen Sie das und das nicht wissen? Dann sage ich, ich sehe das schon. Also zum Beispiel, wenn du in ein Objekt reingehst aus den 70er Jahren und da hängt eine Deckenlampe, ist abgehängt und da sehe ich sofort, okay, sind das 2 Adern oder sind da 3 Adern drin? Ich gucke in der Sicherungskasten und sehe, ist da ein FI-Schutzschalter verbaut oder nicht. Also das frage ich die gar nicht, weil ich mich auch auf Fremde, teilweise auch auf Makler nicht mehr so verlassen möchte. Und mittlerweile habe ich da einen ganz guten Blick. Nichtsdestotrotz ziehe ich manchmal auch Makler zur Strippe, weil es gibt natürlich Objekte, vor allem älteren Baujahres, wo ich dann mit meinen Dateien schnell am Ende bin, weil es da halt schon mehr in die Grundsubstanz reingeht. Das freut es und kommen wir mit Sicherheit später noch drauf. Da hat der Gutachter mir auch einmal wirklich, muss man sagen, mir der Arsch gerettet, weil sonst hätte ich da eine Immobilie gekauft, wo ich wahrscheinlich dann richtig einen Griff ins Klo gemacht hätte. Und mittlerweile habe ich ja zwei, drei Gutachter an der Hand, mit denen arbeite ich sehr gut zusammen. Und das eine ist zufälligerweise auch mein alter Nachbar von meinem alten Ort. Wir haben früher zusammen im Garten immer gespielt. Der sitzt mittlerweile am Bodensee und kann sich vor Aufträgen nicht mehr retten. Und mit dem arbeite ich sehr, sehr viel und auch eng zusammen. Ja.
Okay, ja, also ja, ist halt einfach so, dass bei Immobilien ein Griff ins Klo, sag ich mal, sehr, sehr teuer werden kann, einfach aufgrund der hohen Preise im Verhältnis, ja, einfach im vielleicht zu irgendwas anderem. Wie sieht denn für dich vielleicht aktuell so ein, ich nenne es jetzt mal perfektes oder gutes, geeignetes Objekt aus? Worauf achtest du da wirklich, wenn es um das Thema Bewertung und vielleicht auch Marktpreis geht?
Also nicht bloß, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich gucke eine Wohnung an einem Objekt, in einem Mehrfamilienhaus, dann gucke ich mir natürlich das gesamte Objekt an. Für mich ist das Gesamte wichtig. Nicht nur die Wohnung. Die Wohnung kann perfekt sein, aber nutzlos und wertlos sein, wenn alles drumherum nicht passt. Das heißt, wenn keine Instandhaltungsrücklagen da sind, wenn die Bewohner des Hauses vielleicht nicht so auf das Gebäude achten, ja, wenn das Gebäude, mein erster Blick, wenn ich irgendwo hinlaufe und eine Immobilienbesichtigung habe, ist die Haustüre. Ich gucke mir die Haustüre an und gucke mir die Klingelschilder und den Briefkasten an. Und wenn ich da schon sehe, zum Beispiel, dass mit so P-Touch jeder ein anderes Klingelschildchen sich hingeklebt hat und auch der Briefkasten und die Türe teilweise nicht richtig schließt und verzogen und verbogen ist, dann weiß ich sofort, die Hausverwaltung hat keinen Wert oder es ist kein Geld da, um das Ding instand zu halten, sozusagen. Und das ist dann der erste Blick sozusagen. Und so gehe ich dann vom Keller bis zum Dachgeschoss alles durch von der Immobilie, weil da zählt halt wirklich gesagt nicht nur die Dings, zählen natürlich auch so Sachen wie der Standort eine ganz große Rolle. Also als Beispiel, wenn du jetzt in Frankfurt kaufst und da vermieten möchtest, wirst du keine Immobilie mit positivem Cashflow finden. Da geht es eher um die Wertsteigerung über die Jahre hinweg. Und ich sage jetzt mal hier im Ballungsraum Karlsruhe, da gibt es halt auch schon Regionen, wo einfach nur teuer sind und die Immobilien aber im Weiten nicht den Wert haben. Und ich muss da immer schmunzeln, weil du stehst da immer so zwischendrin, gerade im Handel. Die Immobilieneigentümer, die sehen hier richtig großes, tolles Schloss und das ist ja so gut und Höchstpreis. Die Bank sieht eine absolute Bruchruine und sagt, das ist absolut überhaupt nichts wert, das Ding. Eigentlich kann man nur noch den Bagger anrücken lassen und gerade ziehen. Und ich stehe mittendrin und muss irgendwie versuchen zu vermitteln. Und genau. Und auch mit den Preisen ist es, wie du gesagt hast, die Marktentwicklung ist sehr, sehr schwer geworden in den letzten paar Jahren. Das heißt schwer, schwieriger, sagen wir so. Vorher gab es ja auch viele Portale im Internet, die kostenlos nutzbar waren, wo man einfach die Adresse reingetackert hat. Dann hat es einen Preis ausgespuckt und du konntest Pi mal Daumen sagen, okay, das ist das Ding wert.
Ja.
Mittlerweile ist es wirklich so, dass ich die Portale gibt es immer noch. Ich habe auch meine Programme, wo ich das natürlich einwerte und so weiter. Aber ich verlasse mich nicht mehr zu 100% auf die Portale. Das heißt, ich gehe wirklich in die Portale rein, gucke, was gibt es denn im Umkreis? Gibt es überhaupt das, was ich da gerade kaufe? Also Angebot und Nachfrage sozusagen. Kriege ich das Ding wieder weg, auch für den Preis, wo ich kalkuliere oder eher nicht? Ja. Und wie gesagt, manchmal ist da auch wirklich gut, ich sage jetzt mal in so einfachen Dinge, da ist das relativ easy für mich, wenn du das mal ein paar Mal gemacht hast. Aber wenn du halt ein Gebäude zum Beispiel hinkommst, sagen wir jetzt einfach mal, es geht so ein bisschen in den ländlichen Bereich, wo ein großes Grundstück dabei ist, ob das Baugrundstück ist oder nur Wiesengrundstück, sei mal
Nee.
dahingestellt. Aber das zählt ja auch alles in den Kaufpreis mit ein. So, und dann hast du ein altes Bauerngebäude zum Beispiel und da ist mein Latein sofort am Ende. Denn da brauchst du einen Gutachter, weil das sind so viele Sachen, wo einfach, da geht schon von den Zuleitungen, Ableitungen, was ist das Baugrundstück wert, ist das überhaupt Baugrundstück, ist das nur landwirtschaftliche Nutzfläche, wie sind die Strukturen des Gebäudes, kann ich da einfach das Dach reparieren, also komplett neu machen. Ich habe ein Beispiel von einem befreundeten Investor von mir, der hat jetzt ein Mehrfamilienhaus gekauft, wollte eigentlich das Dach nur neu eindecken lassen. Dann kam der Zimmermann und hat gesagt, du, das ist nicht, wir müssen einen kompletten neuen Dachstuhl draufklatschen. Dann hat er gesagt, okay, krass, warum? Dann sagt er, du hast den Holzwurm drin. Und er hat gesagt, wenn wir jetzt einfach nur die Dachziegel erneuern, kommst du in 5 bis 10 Jahre und musst das Ding eh erneuern. Das sind halt so Sachen, weißt du, wenn du da, ich sage jetzt einfach mal, das sind kurz nochmal 50.000 Euro insgesamt dann, Summe, wo der nicht kalkuliert hat. Und wenn du da vielleicht schon vorher einen Gutachter angesetzt hättest oder so, wäre das vielleicht nicht passiert.
Ja, nee, verstehe ich voll und ganz, dass man da zum einen aufpassen muss und man eben auch gleich die ganzen Indikatoren sucht, um überhaupt zu, oh, das sind alles so Warnsignale, warum ich vielleicht nicht investieren sollte, und dann eher bloß da, wenn ich eigentlich wirklich ein gutes Gefühl habe und überhaupt keine Mängel, Anführungszeichen, gefunden habe, die ich nicht handeln kann. Weil eben vielleicht lieber eine Immobilie zu wenig gekauft oder einen Tag oder eine Woche länger gewartet als eine zu viel, die dann irgendwie, ja, bloß auch Probleme verursacht.
Ja, absolut. Und ich muss noch dazu sagen, früher war ich emotional dabei bei einem Ankauf von einer Immobilie. Mittlerweile habe ich das stark abgelegt. Denn auch früher kam ich schwer damit klar, wenn der Makler oder die Eigentümer mich abgelehnt haben und gesagt haben, wir haben einen gefunden, der hat ein bisschen mehr bezahlt, deswegen kriegt er den Zuschlag. Dachte ich immer, oh Mist, warum? Und nicht ich. Das war so ein gutes Objekt. Mittlerweile bin ich da wirklich emotionslos und sage, okay, das kommt das nächste, fertig. Also, und wie du sagst, dann gucke ich halt 10 an und kaufe nur eins, anstatt ich gucke 10 an, kaufe 5 und habe dafür 4 Bruchbuden, wo ich nachher drauf zahle.
Nee, definitiv. Aber das wird sicherlich auch einfach so durch die Erfahrung kommen. So wie halt jeder Eigenheimbesitzer immer mit dieser Emotionalität noch mit verbunden ist, weil es ist halt seine eine Immobilie, die er in seinem Leben da vielleicht erworben hat, wo er vielleicht auch 20 Jahre drin gewohnt hat, ist es natürlich, je häufiger man es macht, desto rationaler geht man wahrscheinlich auch an die Sache heran.
Im Verkauf mache ich es zum Beispiel so, ich verkaufe über Emotionen, wenn ich das kurz einwerfen darf. Ich mache es oft so, dass ich Homestaging mache im Verkauf, weil es gibt Leute, die können sich nicht visualisieren, wo steht meine Couch, wo steht nachher mein Schreibtisch, Arbeitszimmer und so weiter. Und da lasse ich bei kleineren Wohnungen oder so, lasse ich immer Homestaging machen. Das Geld nehme ich auf jeden Fall in die Hand, das kriege ich danach wieder rein. Aber die Leute sehen, okay, hier ist Platz für den Trockner, hier kann ich die Couch hinstellen und so weiter. Und das riecht gut, wenn du in die Wohnung reinkommst. Es sind Lampen an der Decke, Vorhänge hängen dran, du kannst eigentlich einziehen.
Noch
Mehr weniger.
heißt, da werden in Anführungszeichen Leihgeräte reingestellt, dass es eben wie schon eine möblierte Wohnung aussieht.
Genau. Und da gibt es extra Anbieter. Ich habe eine Innenarchitektin, wo das macht und das ist perfekt, weil da laufst du auf einem Fußträger rum, da denkst du, im Baumarkt würde ich sagen, was ist das für ein hässliches Ding. Aber in dem Fall passt die Farbe von dem Fußträger zu der Lampe an der Decke und zu den Vorhängen, zu dem Bild an der Wand. So. Und du musst dir eins merken, wenn es keine Kapitalanleger sind, sondern Eigennutzer, da trifft die Frau die Kaufentscheidung.
Ja, und wenn es schön aussieht,
Und
dann
wenn die da reingeht und dir gefällt die Putze, die gehen heim und wahrscheinlich schon im Auto, aber spätestens zu Hause bearbeitet die so ihr Mann, dass die sagt, okay, wir brauchen die Bude.
Ja, das ist auch ein guter Tipp wahrscheinlich, der jetzt vielleicht der Sachverständige selber nichts bringt. Aber er hat natürlich auch viele Auftraggeber, die was verkaufen wollen. Und wenn man auf sowas, wahrscheinlich ist es auch nicht so arg teuer, wenn man überlegt, man kriegt das Objekt gut weg und dann vielleicht sogar ein bisschen höher als ihr ursprünglich gedacht und hat sie wahrscheinlich schnell wieder amortisiert.
Du hebst dich halt vom Markt ab. Und das ist, ich sage jetzt einfach mal, die paar tausend Euro muss ich in die Hand nehmen und die amortisieren sich wieder.
Ähnlich wie die meisten Gutachten selbst im Verkauf für die Verkäufer. Okay, jetzt würde mich noch interessieren, worauf legst du denn als Investor Wert, wenn du mit Partnern zusammenarbeitest? Sei es eben, sei ich die Innenarchitektin, als auch der Sachverständige, als vielleicht auch der Steuerberater oder wer alles, sage ich mal, so in deinem Netzwerk drin ist, den du einfach regelmäßig auch brauchst, um eben deine Arbeit als Investor nachzugehen. Worauf achtest du da besonders?
Also das Erste ist auf jeden Fall die Zuverlässigkeit und die Erreichbarkeit. Das sind eigentlich in meinen Augen die zwei wichtigsten Dinge, denn wie gesagt, ich brauche manchmal nicht einen Gutachter, um ein Gutachten zu erstellen, sondern wenn ich irgendwo eine Immobilie angucke als Beispiel und ich denke mir so, puh, das weiß ich jetzt nicht so richtig, da wäre es jetzt einfach mal ein Rat von einem Gutachter wichtig. Dann mache ich da halt ein Foto oder ein Video und schicke es meinem Gutachter durch und sage, du, Marc, kannst du da mal kurz drüber gucken? Kannst du mir da mal kurz ein Feedback geben? Bloß mal deine Einschätzung und so weiter. Und da schreibt er auch keine Rechnung dafür, weil klar, wir arbeiten zusammen. Das kann er gern bei einem anderen Objekt dann auch wieder ankalkulieren, aber das macht er sowieso nicht. Aber weißt du, so, das einfache Zusammenarbeiten, einfach kurze Wege, wenn du ein Problem hast, eine Frage hast, dass du kurz durchklingeln kannst oder eine WhatsApp schreiben oder ein Video schicken und sagen, du, pass mal auf, ich habe hier ein Ding. Können wir uns das kurz angucken, dass das einfach relativ zügig über die Runden geht. Und dann halt auch die Kompetenz einfach, ja. Keiner kann alles wissen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Auch ich kann das nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel ich da was angucke und sage, kannst du mir eine Einschätzung geben, bin ich dem nicht böse, wenn der sagt, du Jens, habe ich keine Ahnung davon. Sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Ist mir lieber so, wie dass ich nachher den Griff ins Klo mache. Und ja, Da, also das sind so, ich sage jetzt einfach mal Zuverlässigkeit durch schnelle Kontakt, auch nicht über, weißt, ich muss immer wieder schmunzeln, ich arbeite auch mit freien Finanzierungsvermittlern zusammen und wenn ich da einen Termin mit denen möchte, dann sagt er immer, ja, oder die teilweise, ja, machen mit meiner Sekretärin Termin aus oder schicken mir einen Termin, einen Link, dass ich da irgendwo einen Termin aussuchen kann, dann liegt das eine Woche in der Ferne. Das sage ich auch, das ist ja schön und gut, das kann er mit seinen Kunden machen, wo eine Baufinanzierung machen, wo eh noch ein paar Wochen ins Land gehen. Aber ich bin Investor, ich muss schnell Entscheidungen und auch Zuschläge treffen und da brauche ich schnell eine Rückmeldung. Da kann ich nicht eine Woche warten, bis ich einen 10-Minuten-Termin mit ihm kriege. Und das ist mir wichtig und deswegen ist es auch so, WhatsApp ist da heute wirklich sehr, sehr stark unterwegs, dass man per WhatsApp läuft eigentlich der ganze Kontakt ab, sozusagen.
Ja, einmal Video oder ähnliches vom vor Ort dann kurz oder Bilder, ja.
Genau. Und einfach so eine kurze Einschätzung, wenn es jetzt nicht um ein Gutachten per se geht. Natürlich, da muss er vor Ort kommen und da muss das alles Hand und Fuß haben. Aber einfach schnelle Wege, nicht kompliziert und auch nicht wegen jeden zwei, drei Sachen, wo gefragt worden, dann eine Rechnung schicken, weil das macht zum Beispiel der Steuerberater immer sehr gern. Ich verstehe das, aber ich habe mit meinem dann ausgemacht, du mach doch einmal im Jahr eine Rechnung, eine Gesamtrechnung. Aber wenn ich eine Frage habe, dann brauche ich eine schnelle Antwort und dann wegen 10 Minuten eine Abrechnung schreiben, finde ich jetzt ein bisschen uncool. Da mache ich lieber am Jahresende eine Gesamtabrechnung von 3 Tage oder so, keine Ahnung.
Ja,
Sorry.
ich verstehe es. Und vor allem ist ja auch jetzt der große Unterschied auch für den Sachverständigen nachher, wenn er mit dem Investor wie dir zusammenarbeitet. Es ist ja nicht nur ein Einmalauftrag wie eben bei einer klassischen Erbschaft oder bei einer Scheidung, sondern es ist ja eine kontinuierliche, langfristige Zusammenarbeit. Und wenn da
Absolut.
zum einen dann man vielleicht auch als Investor, sagen wir mal, vielleicht einen gewissen Priorität auch noch hat vor eben so klassischen Aufträgen, insbesondere wenn es im Grunde darum geht, da kann, guckt es an, gibt eine kurze Einschätzung innerhalb von vielleicht 2, 3 Minuten, dann ist es auf jeden Fall was wert, auch halt aus Sachverständigensicht eben diesen Kunden langfristig zu halten, weil es eben eine gute, produktive Zusammenarbeit ist und er eben auch weiß, das wird nicht sein letztes Objekt gewesen sein. Sich damit
Absolut, das ist ja ein Geben und ein Nehmen. Und vor allem, du musst das, ich bin ein richtiger Netzwerker. Also im Immobiliensektor hier in Karlsruhe bin ich eigentlich überall, was so Immobilien betrifft. Und du hast ja dein Netzwerk. Das heißt, guck mal, jetzt ist zum Beispiel ein befreundeter Immobilieninvestor von Ludwigsburg auf mich zugekommen, hat gesagt, du Jens, ich habe eine neue Freundin, die ist gerade im Scheidungsding mit ihrem Mann. Die haben ein gemeinsames Haus, sie möchte das Haus gern behalten, weil das aus dem Bestand der Familie kommt und so weiter. Muss ihn aber jetzt natürlich auszahlen. Er hat natürlich ein richtig hartes Gutachten auf den Tisch geworfen und hat gesagt, könntest du das mal angucken? Ist das real, sage ich jetzt einfach mal, ja, schätzt es ein, dass der Kaufpreis einfach zu teuer ist, der eingewertet wurde. So. Und dann habe ich mir das anguckt, habe das für mich auch so entschieden, aber ich bin kein Gutachter, also ich mische mich da an solche Themen auch nicht ein, aber habe es trotzdem meinem Kollegen geschickt, habe gesagt, na, guck mal bitte drüber, was glaubst denn du? Und dann hat er mir einfach innerhalb von ein paar Stunden eine Preisrange geschickt, hat gesagt, du, pass mal auf, das Haus mit den Daten, wo ich jetzt hatte, ungefähr zwischen da und da. Um es genau zu machen, muss ich sehen, muss ich vor Ort kommen, dann gibt es ein gescheites Gutachten. Aber da hat gesagt, okay, das Gutachten ist auf jeden Fall zu teuer. Hat auch dann gesagt, der Gutachter ist nicht, also dem sein Gutachten kann man nicht bei Gericht verwenden, also kein Vereidigter. Und das ist mir zum Beispiel auch ganz wichtig. Also das ist eine ganz wichtige Anmerkung. Dass wenn da ein Gutachten, wenn ich ein Gutachten will, will ich, dass das rechtssicher ist. Weißt du, wie ich meine? Also wenn da irgendwas ist und es das vor Gericht gibt, kann ich sagen, hey, pass auf, das ist ein vereidigter Gutachter, der handelt in eigenen, also nicht in meinem Interesse oder in fremdem Interesse, sondern der handelt so, wie er handeln darf und soll. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also
Ja, genau, bin ich voll
vertraut.
ganz bei dir. Insbesondere, wenn man eben die Rechtssicherheit haben will, da gibt es eben nach Bewertungsgesetz Absatz 2, ja, ist sowohl der ISO-Zertifizierte nach 1724, wobei es da auch bloß ein paar akkreditierte Stellen gibt in Deutschland, 6 Stück, die dem öffentlich bestellten und vereidigt gleichgestellt sind. Aber natürlich, klar, der Sachverständige als Begriff ist nicht geschützt. Dementsprechend kann man da, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, leider Gottes ab und zu doch mal auf einen nicht ganz so qualifizierten Kollegen treffen und dann am Ende bringt das Gutachten eben auch nichts. Oder es ist eben auch einfach faktisch vielleicht nicht ganz korrekt, wie in dem Fall. Okay, nee, schon mal vielen Dank dafür den Einblick. Jetzt habe ich rausgehört bei dir, das ist eigentlich so, dass du hauptsächlich Netzwerkst, sprich, du wirst wahrscheinlich auch da, wenn du jemanden suchst, erstmal in dein Netzwerk fragen oder vielleicht schon jemanden kennen. Jetzt mal angenommen, du würdest niemanden kennen, dann würdest du vermutlich auch auf sowas wie zum Beispiel meine Online-Suche oder so zurückgreifen. Quasi als Notlösung, Anführungszeichen, wenn du einfach sonst keine Ahnung, wer sowas macht, mal gucken. Worauf würdest du denn vielleicht achten, wenn du denn da so die Anbieter anschaust? um das so ein bisschen einschätzen zu können, okay, könnte das jemand für mich sein?
Also die erste Anlaufstelle für mich wäre Google. Da würde ich mal eingeben, Sachverständiger, Gutachter für Immobilienwertgutachten und so weiter. Und dann mal gucken, was kommt da raus. Und dann bin ich der Typ, ich gucke mir maximal die erste Seite an. Das heißt, wenn der sichtbar sein will, dann muss der eigentlich oben stehen. In der ersten drei Zeilen, das ist eigentlich so ein Muss.
Ja.
Wenn das nicht der Fall ist, dann gucke ich mir schon eigentlich gar nicht mehr an.
Ja, also du findest wahrscheinlich niemanden in den ersten drei, die sind alle irgendwie nichts oder sehen nicht.
Ja, also es
aus, ja.
Sind ja auch manchmal Anzeigen dazwischen oder ganz
nee.
Also, aber du weißt, was ich meine. Es ist einfach relativ weit oben stehen und nicht auf der fünften Seite, weil dann brauche ich dem Schinken einfach nicht. Das heißt, also die Sichtbarkeit bei Google, dann natürlich die Google-Bewertung beziehungsweise Trustpilot, gucke ich mir an, wie sind die Bewertungen, weil ich mache das auch so, ich würde nie einen Gutachter empfehlen, wenn ich nicht weiß, wie der arbeitet, oder nie einen Finanzierungsvermittler empfehlen, wo ich nicht weiß, wie ob der gut ist. Also in der Regel habe ich alles mit die Leute, die ich empfehle, habe ich alles selber schon getestet und bin mit denen zufrieden. Und nur wenn ich zu 100% weiß, ich kann die weiterempfehlen, mache ich das auch, weil
ich habe ganz genau auf dem Spiel ja. Quasi.
Genau, so ist es. So, und dann ja, würde ich da einfach mal reingucken. Und was ich auch sehr gern mache, ist zum Beispiel, ich bin 37, da ist man so eher auf Instagram unterwegs. Da gucke ich natürlich, also wurden mir auch ja tagtäglich so Immobiliensachen vorgeschlagen, werden natürlich unter anderem auch Gutachter. Und ich glaube, ich habe da mal mit meinem Grafikdesigner rumgestritten, der hat gesagt, Kate Homepage ist das Nonplusultra. Du brauchst keinen Instagram-Account und ich glaube, der hat, also ich habe mit dem richtig diskutiert, habe gesagt, du hast keine Ahnung, weil das ist mittlerweile so. Die Homepage ist nach wie vor wichtig, weil das ist seriös und die Homepage muss gut aufgeteilt sein. Ich will ein paar Bilder sehen, ich will den Typ sehen oder die Frau, weil ich einfach da den Bezug dafür, das Visualisieren, das Sympathische sehen möchte einfach. Ich möchte ein paar Bewertungen sehen, was haben die schon gemacht, was ist ihre Expertise. So, und dann, was mir gefällt, ist bei Instagram zum Beispiel der Auftritt und dann halt nicht so künstlich dargestellt, ja, ich bin Gutachter XY und ich kann das und habe das schon alles gemacht, sondern authentisch und, wie soll ich sagen, einfach wahr, weißt du, wie ich meine?
Ja, einfach quasi, ja, auch
nicht
so
stellen.
Irgendwo darstellen, vielleicht auch so ein bisschen gleichen Einblick in die Privatsphäre oder halt ins Normale hinter die Kulissen und nicht nur Hochglanz auf den ersten Blick.
Genau, so ist es. Und das sind mir eigentlich die Liebsten, also nicht die, wo sich da präsentieren und sagen, ich bin der Köste, ich bin der Geilste, du musst zu mir kommen, sondern ich will die zwischenmenschliche Beziehung. Ich bin aber halt auch so vom Menschentyp einer, gibt sicherlich auch andere, wo sagen, das ist mir absolut scheißegal.
Ja.
Das ist meine Meinung, meine Einstellung.
Ja.
Und da gucke ich natürlich. Und was mir sehr gefällt, sind so kostenloses Content, was die raushauen. Also als Beispiel, wenn der jetzt erzählt, hier, guck mal, wir haben jetzt hier einen alten Bauernhof, den jemand gekauft hat oder ankauft hat. Ich habe da ein Gutachten gemacht. Und wenn du sowas kaufen möchtest, ein altes Gebäude aus den 70er Jahren, dann sind 5 Punkte, auf die du auf jeden Fall achten musst. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5. So. Also solche Dinge, so kostenfreier Content, das finde ich richtig, richtig gut. Ich weiß, das ist viel Arbeit, das sich andere mit mir da auch total, weil ich da auch besser werden muss. Aber ich erwische mich halt jedes Mal wieder, weil genau auf den Content reagiere ich. Da reagiere ich positiv. Und wenn ich sehe, okay, wie der spricht, wie der macht, okay, der haut mir jetzt so 5 so Dinge raus. Alle Coachings, wo ich mache ja wirklich zig Coachings, die sind alle daraus entstanden aus kostenlosem Content, den ich da angeschaut habe, wo ich dann gesagt habe, okay, mit dem kann ich es mir vorstellen, das mache ich.
Ja.
Ich habe kein Coaching gekauft, wo ich nicht wusste, kaufe ich die Katze im Sack oder nicht. Und das kann ich absolut ans Herz legen, ob es bei YouTube ist, oder bei Instagram oder wo auch immer, einfach so ein paar kostenlose Dinge raushauen. Vielleicht für so Häuslesbauer sage ich jetzt einfach mal so Immobiliencheckliste, was sind wichtige Unterlagen, die man braucht im Ankauf, auf was sollte man achten im ersten Moment und. Also ich glaube, das sind ja nicht bloß die Investoren, klar, die sind vielleicht die Leute, wo am meisten Kapital natürlich in einen Gutachter bringen, durch Folgeaufträge, aber du hast dann natürlich auch im privaten Sektor gute Auftragsgeber.
Nee, finde ich definitiv spannend. Also alle Punkte. Einmal musst du überhaupt sichtbar sein, denn wenn du einfach nicht gefunden wirst, dann kannst du den besten Content auf deiner Webseite haben. Der wird dir nichts bringen, wenn du einfach nicht sichtbar bist. Dann das Zweite, was du genannt hattest, war einfach so, auch die Person zeigen, sprich, wer ist es denn? Weil man natürlich den Bezug zu diesem einen Sachverständigen ist ja sehr, sagen wir mal, schon immer auf eine Person bezogen. Kann man nicht so leicht delegieren wie jetzt in manch anderen Geschäftsbereichen oder Gewerken. Und auch Bewertungen zum einen überhaupt mal haben und zu sammeln aktiv und dann eben auch zu präsentieren, weil selbst wenn jemand, sagen wir auch unseren Kunden immer, wenn jemand jetzt nicht zwingend eine Google-Bewertung schreiben wollen, dann kann man sie trotzdem bitten, ey, schreiben Sie mir doch so eine kurze, quasi einen Erfahrungsbericht, den ich auf meine Webseite zum Beispiel unter Punkt Fallstudien oder das sagen meine Kunden oder Kundenstimmen oder Testimonials oder wie man das Ganze nennen mag am Ende des Tages, eben setzen will, weil wenn andere sagen, dass man selber gut ist, wirkt es einfach deutlich authentischer und echter und wahrscheinlicher, als wenn man selber sagt, ich bin der Größte, der Tollste und kann alles. Da bin ich voll und ganz bei dir.
Absolut. Und das ist ein wichtiger Punkt, vor allem bei älteren Leuten. Wenn die zum Beispiel ihr Haus verkaufen möchten und sich verkleinern, in eine Wohnung ziehen oder so, die gehen nicht auf Google und schreiben dir eine Bewertung, weil das können die nicht. Dann sagst du einfach, ich würde gerne Bewertung auf meine Homepage von Ihnen schreiben. Ich erwähne sie nur mit Vornamen, mit keinem Nachnamen, kein
Wechsel. Nachname mit
Enner.
So immer, ja.
Aber was würden Sie mitteilen? Was war der gute Service von mir und was kann ich da reinklatschen? So Dinge. Und was ich unheimlich magisch natürlich, ich weiß nicht, wie sich das zusammensetzt, das kannst du wahrscheinlich beantworten, so künstliche Intelligenzzusammenfassungen, ja. Also bei Amazon zum Beispiel, wenn ich mir da was kaufe, lese ich wirklich immer die Rezensionen, die Bewertungen und da ist dann mittlerweile so, dass KI so eine allgemeine Zusammenfassung von den 1000 Bewertungen nach. Und die lese ich und dann habe ich alle Bewertungen gelesen eigentlich. Ja, ich meine, das bringt mir, erspart mir Zeit, Geld und. Und ich, das finde ich ein absolut richtig geiles Tool.
Ja.
Wenn es in die Richtung geht.
Mhm. Genau, also wir halten fest, Webseite generell zu haben, ist wichtig, dann auch damit gefunden zu werden, besonders weit oben. Das ist nun mal dann zum Beispiel mit Google Ads sehr einfach, weil dafür bezahlt man ja, dass man ganz oben ist, auch bloß so oft, wie ich oben sein will. Und da mein Budget erschöpft ist, dann werde ich auch nicht mehr gefunden und bin auch nicht überlastet. Und auch irgendeine Art von kostenlosen Content haben. Und da nochmal einfach bis unsere Erfahrung, auch meine Erfahrung mit dem Thema Social Media. Ob ich jetzt wirklich unseren Kunden raten, gar nicht eher davon ab, Social Media mal per se zu nutzen, um jetzt als einzige Quelle das Ganze zu haben, weil ich kann natürlich nicht steuern, ist jetzt jemand in meiner Reichweite, der 20 Kilometer weg sitzt oder halt 500 Kilometer und häufig sind die Aufträge 500 Kilometer weit weg eher unrentabel, wenn es jetzt um eine klassische Standardimmobilie geht. Deswegen ist gut, natürlich Content zu haben, kostenlosen, aber es reicht in meinen Augen auch vollkommen, das nachher auf die eigene Homepage zu packen, weil dann die Leute, die auf der Homepage kommen, sind ja meistens Leute aus dem lokalen Einzugsgebiet und die können dann trotzdem eben mit diesem kostenlosen Content, wenn es nämlich dann nur ein oder zwei Videos mal sind, die man gemacht hat, 5 Punkte, die sie beachten müssen bei einer Immobilientransaktion, 5 Punkte, die sie beachten müssen bei einer Scheidung, wenn es eben um den Zugewinnausgleich geht etc. pp., dann ist das schon ein enormer Mehrwert, um sich auch von seinen Kollegen vielleicht abzuheben, die das noch nie gemacht haben und sich auch gar nicht vorstellen können, da einfach mal 5 bis 10 Minuten in eine Kamera zu reden und die Punkte aufzulisten. Plus vielleicht einen kurzen PDF zum Herunterladen als Dokument, als Checkliste. Also das ist wirklich etwas, was ja im Grunde nichts kostet im Marketing. Es einmal zu machen, es kostet vielleicht 2 Stunden Arbeitsaufwand, aber keine mögliches Investment in irgendeiner Art und Weise und ist sehr, sehr schnell und einfach auch gemacht.
Absolut, da bin ich total bei dir. Und was ich eins möchte ich noch anmerken, was wichtig ist in meinen Augen, wir sind im Immobiliensektor unterwegs und da heißt es etwas mehr Exklusivität. Das heißt, wenn du dir eine Homepage zusammenstellst, dann bitte nicht mit so Baukastensysteme, weil das sieht man halt irgendwann, wenn man da ein Auge dafür hat.
Ja.
Und im Immobiliensektor ist halt wirklich so, dass das einfach gut aussehen darf, soll, muss, wie auch immer.
Ja, es muss ein bisschen hochwertig, sage ich mal, exklusiv aussehen.
Also wenn jetzt einer bei Stratos sich da was zusammenmixt, ich sehe das mittlerweile und da würde ich kein Gutachten anfragen, ganz ehrlich. Also nicht, ich würde ihn gar nicht beurteilen, aber ich würde sagen, wenn der schon so eine Homepage hat, dann weiß ich nicht, ob denn seine Qualität so gut ist.
Also das ist quasi indirekt, schließt man da drauf, wenn der sich so vielleicht nur semi-professionell darstellt, dann kann der aber bloß semi-professionelle Arbeit leisten.
Ja.
Weil sicherlich
muss gar nicht so sein, aber...
Ja, klar. Ja, da wird es wahrscheinlich viele Sachverständige, wenn sich da selber ertappt fühlen. Weil insbesondere vielleicht auch, wenn das Büro schon länger existiert und so und dann sagt man, ja, es läuft ja alles. Und dann war die letzte Update wahrscheinlich 2007, 2011. Und da sieht man dann heutzutage schon, dass das nicht mehr der neueste Stand der Zeit ist. Okay, jetzt würde mich noch interessieren, was war denn vielleicht für dich so der größte Aha-Moment oder wo dich tatsächlich so ein Sachverständiger, ein Gutachter auch mal davor bewahrt hat, einen riesengroßen Fehler zu machen? Wie ist es, glaube ich?
Also ich habe mal geplant gehabt, ein Haus zu kaufen. Das war eine Gewerbeeinheit unten drin, ein Kaufladen und oben ja, drei Wohnungen. Also ein Mehrfamilienhaus eigentlich, ein Bruchsal. Und da war es so, da habe ich mit einem Fertighaushersteller zusammengearbeitet, der kann sozusagen das Haus abreißen bis auf die Grundbodenplatte und baut da, also je nachdem, wie gut die dann dasteht, die Platte, kann der dann einfach sein neues Haus sozusagen da oben drauf bauen, egal ob es ein Mehrfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus. Der setzt einfach auf dem Grundgerüst an. So, ich habe mir das damals angeguckt. Der Preis war echt heiß, muss ich sagen. Hab dann, ja, klar, wie gesagt, das war mir alles bewusst, dass die Immobilie eigentlich schrottreif ist, also dass das alles abgerissen werden muss. Aber ich hatte ja schon den Plan, dass ich das Ding abreiße und einfach auf die Grundmauern weitermache. Hab dann tatsächlich mir das angeguckt und hab gedacht, okay, ja, würde passen. Beim Keller war ich mir allerdings nicht so ganz sicher. Da habe ich irgendwie so ein komisches Bauchgefühl gehabt. Und dann habe ich auch mal mit dem Verkaufsleiter gesprochen von dem Fertighaushersteller. Dann habe ich gesagt, hey, du, kannst du mal kommen und wir gucken uns das mal zusammen an, weil ich bin mir da nicht so ganz sicher. Dann kam der und der ist mittlerweile 40 Jahre in dem Bereich tätig und er hat gesagt, hey Jens, ich sag's dir ehrlich, ich weiß es auch nicht. Ja, und dann habe ich gesagt, weißt du was, bevor wir jetzt hier einen Griff ins Klo machen, dann setze ich einen Gutachter an und der soll mir das ganze Ding einwerten, auch ja, dann haben wir andere Verhandlungsbasis und so weiter, weil sonst kaufen wir im Endeffekt nachher wirklich die Katze im Sack und wie du sagst, im Immobiliensektor sprechen wir nicht über 2.000, 3.000 Euro, wo du mal verbrennst, sondern in dem Fall wären das halt wahrscheinlich eine knappe Mille gewesen. Ja, und dann habe ich da tatsächlich einen Gutachter kommen lassen, ein Regionaler sogar, also nicht mein Kumpel vom Bodensee, der mittlerweile kann der sich vor Aufträge nicht mehr retten, der. Also dazu gesagt, der macht das seit 5 Jahren jetzt und
Die.
der hat gesagt, hey Jens, ich kann meinen Preis auswählen, wie ich möchte, weil ich kann es einfach verlangen. Und das ist das Schöne, ich freue mich total für den. Aber der sagt natürlich, ich komme jetzt nicht wegen so einer Butze da noch zu dir nach Karlsruhe. Da bleibe ich lieber am Bodensee im Umkreis von 30 Kilometern. Und er hat einen anderen Gutachter kommen lassen. So, und dann hat sich da rausgestellt, das war eine Betondecke im Keller, aber die war unterstützt mit so Eisenstahlträger. So, und die war noch nicht so offensichtlich offengelegt. Ja, und ich habe da aber an die tatsächlich auch nicht dran gedacht. Und der Gutachter hat dann angefangen, so ein bisschen den Putz und das Zeug da wegzuklopfen, dass der an die Eisenträger rankam. Und dann hat sich herausgestellt, dass alle Eisenträger komplett radikal durchgerostet sind.
Boah.
So, und das war natürlich dann der Todesstoß für die Immobilie, denn da müsste ich das Ding komplett also abreißen mit Keller und so weiter. Und das ist halt mit dem Keller schwierig gewesen, weil das immer so Reihenhäuser war, also links und rechts. Das heißt, wenn du da den Keller machen wolltest, musst du da mit Stützwände arbeiten und du hättest dann mit Sicherheit Probleme mit den Nachbarn, weil der Graf eventuell was abbröckelt von denen ihrer Immobilie. Und im Endeffekt habe ich dann gesagt, hey, nee, das ist mir zu riskant alles. Und habe dann auch dem Eigentümer gesagt, hören Sie her, ich habe hier ein Gutachten, da steht drin, dass der Keller, dass die Eisenträger alle durchgerostet sind. Das heißt, das Ding ist abbruchreif. Da hat er gesagt, nein, um Gottes Willen, Sie wollen es eh nicht verkauft ist und da waren Wohnungen wieder reingebaut und alles. Ich habe auch dem Laden, der unten, wo ein Laden drin hatte, hier war ich schon gekündigt und so, dass ich auch ein bisschen mehr Geld verlangen kann, habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist jetzt 4 Jahre her. Die Immobilie steht immer noch da und steht immer noch zum Verkauf. Also, die ist auf Deutsch gesagt nichts mehr wert.
Ja, vor allem ist eben so, wenn du sie zu lange nicht wegbekommst, dann werden die anderen einfach deswegen auch misstrauisch, weil warum hat es noch nie jemand hier gekauft? Irgendeiner wird auch da sicherlich was herausgefunden haben, was irgendwie nicht so ganz passt.
Also wenn du eine Immobilie innerhalb von 4 Wochen auf dem Markt hat, verkaufst, verbrennst sie sozusagen. Und wie du sagst, dann ist die durch. Und ich muss auch immer wieder schmunzeln. Es gibt ja Programme, die sehen, wenn du jetzt eine Immobilie einstellst heute, nach 4 Wochen nimmst du sie raus und sagst, ja, ich überlege mir es jetzt nochmal, nach einem halben Jahr setzt du wieder rein, für einen anderen Preis. Dann habe ich ein Programm zum Beispiel, wo ich sehe, okay, pass auf, die Immobilie war vor einem halben Jahr schon mal online, für den Preis. Hat nach 2 Wochen eine Preisanpassung um 30.000 Euro gemacht, nach unten, hat nicht gefunkt, dann hat er sie vom Markt genommen und dann dachte der schlaue Meier, er nimmt sie ein halbes Jahr weg und geht dann wieder neu ins Rennen. Aber Sieht vielleicht bei manchen Privatleuten, aber die ganzen Investoren haben ja alle das gleiche Programm. Das heißt, das bringt nichts. Und ich gehe da auch mittlerweile echt ran und sage, also passen Sie auf, ich habe gesehen, Ihre Immobilie war vor einem halben Jahr schon mal online für den und den Preis, habe gesehen, nach 2 Wochen den und die Preisanpassung, ich kann Ihnen nicht den Preis machen. Und dann, ja, und dann sind die ganz verstutzt. Und dann sage ich, woher wissen Sie das? Dann sage ich, ja, Marktforschung, ich darf.
Spannend auf jeden Fall. Okay, Jens, was würdest du sagen, was ist so dein vielleicht letzter Tipp und was würdest du Sachverständigen so mit auf den Weg geben, wenn es um das Thema eben Marketing und Kundengewinnung geht und sich da vielleicht aktuell noch so ein bisschen schwer tun?
Also bei Kundengewinnung würde ich auf jeden Fall sagen, wenn sie einen Kunde haben, dass die natürlich den jetzt dann in den Arsch kriechen, total, aber dass die einfach fair und ordnungsgemäß mit ihm umgehen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch authentisch sein und empathisch, also das Verständnis aufbringen, wenn jetzt einer sagt, ich will, die Kunden haben ja einen Preis im Kopf für ihre Immobilie vom Nachbar, der hat für 500 verkauft, hat aber einfach 150 draufklatscht, weil das, ja, einfach so. Und dann halt auch fair rangehen und sagen, Sie, hören Sie her, das ist nicht der Preis, wo Sie ansetzen können. Ja, also ich weiß, ich sehe das ein und so weiter. Also Verständnis einfach zeigen. Wenn ich in eine Preisverhandlung gehe, werfe ich auch nicht einfach 50.000 Euro weniger auf den Tisch und sage, das ist mein Preis, schau mir an, sondern ich sage, hören Sie her, ich habe mir das Ding angeguckt, ich sehe, das Badezimmer muss man machen, das kostet mich zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Dann Sonderumlagen kommen im Wert von 2.000 bis 5.000 Euro auf mich zu, laut der Wirtschaftspläne und so weiter. Und dann gehe ich damit ins Rennen. Dann sage ich, also ziehen wir 20 das Badezimmer ab, 5.000 das Ding. Und dann sagen die Leute auch nicht, ja, nee, wie kommen Sie? Sind Sie bescheuert? Ich komme
Was
nicht.
so ein bisschen für den Laien verständlich aufbereiten, die Entscheidung.
Genau. Ich habe gesagt, das ist mein Invest, wo ich zusätzlich noch habe, wenn ich Ihre Immobilie kaufe. Und das würde ich gern abziehen. Und dann sagen die meisten auch, ja, ist in Ordnung. Also fair mit den Leuten umgehen, das ist, glaube ich, ein ganz großes Ding. Und dann auch, ja, zu sagen, wenn du ein Gutachten gemacht hast, kennen Sie jemanden, der vielleicht auch von meinem Angebot profitieren könnte? Und die Leute, gerade die Älteren, die merken sich das über Jahre hinweg und wenn sie mal ein Gespräch was raushören, dann erinnern die sich an dich wieder und dann hast du ein warmes Lied sozusagen. Also das glaube ich auf jeden Fall. Marketingtechnisch würde ich auf jeden Fall am Anfang, wenn man am Start ist, auf so Immobilien, Investoren, Netzwerk treffen, Entrepreneur gehen und so weiter, sich da connecten, sich da klar positionieren und sagen, was man macht, was man kann, was man tut. Das ist keine rausgeschmissene Zeit, überhaupt nicht. Also ich habe auch so angefangen und ich habe heute, profitiere ich noch von den Leuten vom ersten Netzwerktreffen, wo ich war, weil das halt einfach eine geile Community ist. Und das kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. Also vernetz dich. Es gibt ja auch, klar, wenn du vielleicht mal ein bisschen fortgeschrittener bist, ja auch BMI-Netzwerktreffen, wo man dann auch exklusiver unterwegs ist. Aber das sind dann die Netzwerke, wo man dann wirklich auch davon profitiert. Wo dann wirklich auch was dahinter steckt, sage ich jetzt einfach mal. Und dann einfach raus, präsent sein. Wie gesagt, Homepage, Instagram. Ich weiß nicht, was es da sonst noch gibt. Das sind halt so meine Dinger, wo ich so unterwegs bin. Und dann zeigen, was kann ich, was habe ich gemacht. Und so würde ich das empfehlen, ja. Und dann halt vielleicht auch gucken, ja, so Investoren, es gibt ja auch so Family Offices, wo viele Immobilien haben. Ja, was ich zumindest richtig geil finde, ist für den Anfang vielleicht ein bisschen doof, aber regional einfach Werbung zum Beispiel auf die öffentliche Verkehrsmittel. Also ich habe mittlerweile zwei Makler, wo hier mit der S-Bahn und mit dem Bus rumfahren, also ihre Werbung. Ich habe mal mit denen gesprochen, habe gesagt, ist das nicht zu teuer und so? Und dann haben die gesagt, ja, das ist schon teuer, aber die sagen, sie haben es mittlerweile schon wieder drin und ja auch das Feedback, ja, hier von der S-Bahn habe ich es gesehen, wo ich gewartet habe oder ich bin mit dem Bus gefahren. Und natürlich dann lokal würde ich mich auch einsetzen, also beim örtlichen Fußballverein, bei den Vereinen lokal. Als Beispiel, es gibt ja auch so Vereine, wo sich für den Tierschutz einsetzen oder so, wo dann mal ein Anhänger oder ein Auto kaufen und dann mal da Werbung drauf machen kann. Das würde ich, die 1.000 Euro würde ich in die Hand nehmen. Und wird da einfach unterstützen. Also ich glaube, die Menge macht's aus. Weißt du, ich meine, überall so ein bisschen, nicht sagen, ich mache nur Buswerbung. Nee, das bringt's nicht, sondern überall so ein bisschen die Finger und die Hand drin haben und immer wieder die Leute connecting dort, weißt du, ich meine,
Ja.
selbst dort. immer wieder in die.
Dann auftauchen.
Genau.
Ja.
Ich mache das auch so, wenn ich zum Beispiel mich mit anderen Investoren treffe oder mit Kunden, gehe ich immer ins gleiche Restaurant mit denen. Ja. So, weil die Leute kennen mich dort, also erstmal die Restaurantbesitzer. Das heißt, die wissen schon, wie müssen sie reagieren. Also ich weiß, da geht nichts schief, wenn ich jetzt da mit einem da sitze, wo ein bisschen hochpreisiger unterwegs ist. Zweitens, du hast einfach, du weißt, was du hast. Also du weißt, da gibt es gutes Essen, da passt das Ambiente drumherum. Und auch die anderen Leute, die sprechen ja irgendwann mal über dich, weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist der immer deswegen kommt, ja, so in der Art, ja.
Ja, die sehen dich halt auch immer, weil die gehen auch immer zum Mittagstisch, sind auch Unternehmer oder haben Selbstständigkeit oder irgendwas. Und irgendwann sagen die natürlich mal, ja, was macht eigentlich der? Der ist auch immer wieder da und hat Kunden dabei und so weiter. Das triggert die so, weißt du, ich meine. Und dann, du bist doch auch ohne Sorge, der handelt mit Immobilien, macht Projektentwicklung und so weiter. Und dann sagen die, ah, okay, Herr Ohnesat, dann zack, sind die auf der Homepage, ja, gucken mal nach und dann nähern die sich auch an, weißt du, ich meine.
Ja.
Also dann wissen die, okay, der macht das und das. Und dann, also das kann ich ganz, ganz groß empfehlen. Und dann so, was ich auch gelernt habe, QR-Codes finde ich total hässlich, aber auch richtig geil, weil wenn ich irgendwo fahre und Handwerker suche und ich sehe die Handwerkerbusle, dann habe ich mir früher immer ein Foto gegeben, oder mache ich mir heute noch ein Foto und fotografiere es mir ab und gucke mir den Vogel mal an, ob der mir was helfen kann oder nicht. Aber ich finde es dann halt richtig cool, wenn der einen QR-Code hat und ich den einfach abscannen kann und sofort ein Handy habe und nicht daheim noch mal hinsitzen muss und dann auf ein Foto gucken, wie hat denn der geheißen, wo er so was
ist. Und die QR-Codes automatisch dann den Kontakt in der Hand sich im Handy abspeichert.
Also das finde ich zum Beispiel ein richtig geiles Ding, wenn du hier sowas aufs Auto draufklatscht, auf die Seite oder hinten auf die Heckklappe. Ich glaube, das zieht auch.
Ja, cool. Nee, vielen Dank, Jens. Das waren sicherlich viele, viele Impulse. Was wir sagen können oder einfach aus der Erfahrung ist, versuche es auszuprobieren, auch als Sachverständiger und Gutachter. Dann versuche aber auch Resümee zu ziehen, indem du mindestens mal, wenn man es nicht direkt messen kann, wie Online-Marketing hat einen Vorteil, dass wenn ich messbar ist und ich sagen kann, funktioniert es ja nein. Und was kostet es mich am Ende? Mal mindestens auch zu fragen, wenn die dann zum ersten Mal auf einen zukommen, wie haben sie uns denn eigentlich gefunden? Und dann kann er schon sagen, ja, ich habe gesehen, die waren ständig im Bus drauf, dann weiß man schon, die Buswerbung scheint was zu funktionieren. Oder dann kam, ja, mein Sohn spielt hier beim Fußballverein und sie haben doch da, sponsern den doch. Also, dass man mindestens mal versucht herauszufinden, was denn jetzt wirklich was gebracht hat. Und am Ende des Tages muss es trotzdem einfach ein Kosten-Nutzen, Rechnung sein, ob sich das Ganze rentiert oder nicht. Super. Dann, Jens, ich bedanke mich ganz fürs herzliche Interview. Ich denke, da konnten die Zuhörer viel mitnehmen. Und ansonsten kann ich bloß sagen, wenn du unsicher bist, unschlüssig, was für dich aktuell die, sagen wir mal, vielleicht beste Herangehensweise ist, um von deinem Sachverständigenbüro, was vielleicht aktuell so eine schwankende Auftragslage hat, um da in sicheres Fahrwasser zu kommen, dann lade ich dich gerne ein, dass du dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch meldest auf unserer Webseite www.vuk-digital.com. Und ansonsten vielen Dank nochmal, Jens, und bis
zum
nächsten Mal.
Ciao, ciao, macht's gut.